Hört ihr die Signale? Die Gemütlichkeitssignale? Hört ihr die Signale? Komm, setzt euch. Komm, setzt euch, setzt euch. Tino, Mensch, komm, setz dich doch auch mit her. Ans gemütliche Feuer.
Lange ist her. Schön, dass wir wieder was machen können, ja.
Ich freue mich. Die Zuschauer fragen sich natürlich, ne, wo waren wir die ganze Zeit geblieben? Aber wir konnten einfach nicht aus der Festung der Gemütlichkeit raus, denn
Richtig. Die
ganze Zeit sind schwarze Hubschrauber mit dicken, drei fetten Buchstaben um uns gekreist, ne? FSK. Aber da hat sich ja jetzt, glätten sich die Wogen, denn anscheinend soll es ja so sein, dass der Film Possessor, über den wir das letzte Mal gesprochen haben, jetzt einfach so dann veröffentlicht wird, demnächst in Deutschland.
Genau, der hat ein deutsches Release gekriegt und kommt jetzt Anfang nächsten Jahres raus, soweit ich das mitbekommen habe.
Genau. Ja, Tino, möchtest
also
du uns...
können wir quasi auch direkt aus unserer Deckung wieder raus und können jetzt die nächste Folge aufnehmen, genau.
Na, das war wie hier in so einem religiösen Sektenhaus in Texas hier so ungefähr, ne, die letzten Monate.
So
da
nett war, ja.
Da hat keiner sich einen Zentimeter geschenkt, aber jetzt geht's ja wieder langsam. Naja. Ja, Tino, wo kann man uns denn überall hören und? Erzähl doch mal.
Oh, ob ich das alles noch zusammenkriege. Das ist jetzt so lange her. Also, uns gibt's auf jedem verfügbaren Podcatcher. Zum Beispiel Spotify oder Apple oder das, was ihr halt gerne hören möchtet. Was haben wir noch? Wir haben Twitter natürlich. Die knappe Stunde Gemütlichkeit. Uns gibt es auf Instagram, die knappe Stunde Gemütlichkeit. Und uns beide gibt es bei Letterboxd. Und, was wir nicht vergessen dürfen, unsere Webseite, unseren Blog, bei dem wir immer Einträge machen und wo wir in letzter Zeit sogar relativ fleißig waren. Die knappe Stunde Gemütlichkeit mit ue.jimdofree.com. Aber das wird alles nochmal verlinkt in den Shownotes, das müsst ihr euch jetzt nicht merken. Genau, Tim, wollen wir eigentlich loslegen, oder?
Ja, richtig, richtig. Ne? Also wenn er das alles macht, dann können wir den ganzen Arbeitstag rumkriegen.
Das ist eigentlich nur unser Ziel.
So, womit fangen wir an? Ach so, genau, mit der Hollywood Connection. Ja, Tino und die News überschlagen sich. Ich habe ja mehrere Celebrity Connections. Und da ist jetzt eine auch schon dazugekommen. Und zwar braucht man da gar nicht so weit zu gucken, sondern wir können in unser Nachbarland gucken, nach Österreich. Da gibt es nämlich die Marion Schlosser. Auf Twitter könnt ihr folgen.
Das ist aber heute auch schwierig.
Ja, unter @marionschlosse3. Ja. Und jetzt mal so ein bisschen zu ihr. Die macht so Gäste- und Filmkoordination und Kuratorin ist die vom Shortinale Filmfestival. Und unter anderem ist sie auch bei Uncut AT Filmkritikerin und studiert gerade in Wien. Ne? Jetzt hat sie zum Beispiel geschrieben, ne, sie geht heute nochmal ins Kino. Heute ist der 22. November. Am 21.
Gestern,
hat sie
gestern
noch
mal war der 21.
Ne, sie geht nochmal ins Kino, bevor der nächste Lockdown beginnt. Was hat sie geguckt? Last Night in Soho. Genau. Ja, also Shortinale Filmfestival, wenn es euch interessiert, ist es in Klosterneuburg. Und genau, das war erstmal die Connection Nummer 1. Tino, dann habe ich noch...
Kannst du da noch was kurz dazu erzählen? Ein bisschen, was ist das? Geht das eher um Kurzfilme oder das wird ja der Name zumindest so?
Da geht es um Kurzfilme.
Okay. Wer Kurzfilme mag oder sich dafür interessiert, dann ab dahin.
Genau, ich habe auch irgendwo... Ich glaube sogar, ich weiß jetzt nicht, ob das Shortinale Festival war, aber es gibt auch ein Festival, wo man sich halt alle Filme jetzt online angucken kann, so für 9 Tage oder so. Das habe ich auch bei Twitter gepostet.
Ich glaube, beim Fantasy Filmfest ist das ähnlich gewesen dieses Jahr. Das ist wieder die knappe Stunde Halbwissen.
Wir haben uns super recherchiert.
Unsere Zuhörer auch gewöhnt.
Das Problem ist einfach, wir haben auch 10 Minuten später angefangen, weil hier mein Internet spinnt und ich einfach nicht in Twitter reinkomme. Ne? Aber ich glaube, so aus dem FF haben wir das ganz gut gelöst. Ich gebe aber noch mal kurz ein Shortinale. Ist eine Veranstaltung der Stadtgemeinde Klosterneuburg.
Und wo ist denn Klosterneuburg?
Kloster Neuburg, das kann ja nur in Österreich sein.
Ja, das dachte ich mir schon, ja. Aber ja. Wo?
Dieses Jahr war es vom 17. bis 21.8. Und genau, da war einiges los. Ja, also bevor ich mich jetzt hier auf der Homepage verliere, denn die ist wirklich sehr interessant, machen wir einfach weiter. So, jetzt
Kloster Neuburg ist direkt bei Wien. Also es ist quasi ein Vorort von Wien.
Um die Ecke.
Ja, genau.
So, dann Hollywood Connection Nummer 2. Du kannst dich vielleicht an die allererste erinnern. Und zwar war das ja Dave Vecchio.
Ja, das kann sein.
Ne, das war ein Hollywood-Schauspieler. Und zwar hat der mich neulich angeschrieben, natürlich ohne irgendwelche Interessen, hat er einfach nur mal so geschrieben. Der ist ja auch nebenbei Fotograf.
Okay.
Ja, und der hat ein paar schöne Bilder gemacht. Die kann man, wenn man will, auf Dave, DAVEVESCIO.com, kann man die sich anschauen. Also, und das auch scheint, kaufen.
Das scheint wirklich erfolgreich zu laufen mit seinem Schauspiel, mit seiner Schauspielkarriere.
Naja, gut, der ist halt ein bisschen umtriebig, ne? So ganz generell. Der macht, also ich finde die Fotos sehr interessant. Gibt zum Beispiel schöne Landschaftsaufnahmen, Tino, wer hätte das gedacht? aber auch Nahaufnahmen oder abstrakte, ne, könnt ihr einfach mal gucken, könnt ihr mal durchstöbern. Ich glaube, es gibt sogar 20% Rabatt auf jede Art von Kunst. Also zum Beispiel müsst ihr dann nur noch 450 statt 500 bezahlen. Ne? Genau. Und jetzt kommen wir zu Hollywood Connection Nummer 3.
Du hast die aber auch alle aufgehoben.
Naja, du, weißt du, das sind jetzt die Breaking News. Du kennst doch noch den Jonathan Ederer, mit dem ich ein Interview hatte neulich. Ne? Der hat mir neulich geschrieben. Und zwar hat er mir ein Bild geschickt aus Cannes. Der war nämlich dieses Jahr in Cannes. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in Cannes gibt es auch sowas wie so ein Walk of Fame, ne? Mit hier so Fußabdrücken und Handabdrücken.
Ja.
Ne? Ja, Tino, und rat mal, wo er seine Hand reingehalten hat.
Klaus Kinski.
Nee, bei David Lynch.
Ach.
Ja, das ist die News Nummer 3. Das hatte ich jetzt wahrscheinlich direkt vom Sockel gehauen.
Das, aber wie? Ich als alter Lynch-Fan.
Ja, genau. Der hat jetzt auch, der Jonathan hat jetzt auch ein bisschen länger, höher stehende Haare und die sind alle grau. Naja, okay. So, das waren unsere Hollywood Connections. Und jetzt fangen wir an mit, was wir gesehen haben.
Was wir gesehen haben, genau. Aber da müssen wir jetzt dazu sagen, sonst wählen wir uns ja meistens so 3 Filme aus und was uns vielleicht nochmal so nicht ganz gefallen hat. Aber dadurch, dass die Zeit jetzt so lange war und wir da so viel gesehen haben, haben wir uns da eigentlich so wirklich so ein bisschen was rausgepickt, wo wir sagen, da lohnt sich's, was darüber zu erzählen, weil ganz ehrlich, also ich muss jetzt wahrscheinlich niemandem erzählen, wie der letzte Marvel-Film war oder keine Ahnung, oder wie Space Jam der zweite Teil war. Das haben die Leute gesehen, die es interessiert. Und wir haben uns so ein bisschen eher auf das konzentriert, was so nebenbei gelaufen ist. Also was vielleicht so unterm Radar gelaufen ist oder was man vielleicht so nicht im Mainstream sieht. Genau. Tim, möchtest du denn anfangen?
Ja, gerne. Und zwar, da haben wir uns ja so ein bisschen, da waren wir uns eigentlich ziemlich einig, den wollten wir eigentlich beide nennen. Und zwar The Mitchells vs. The Machines.
Ja, auf jeden Fall.
Und da merkt man erstmal, wie lange unser letzter Podcast her ist. Denn den habe ich am 20. Mai geguckt.
Ja, das müsste bei mir auch so ungefähr da gewesen sein. Oh, Tim, bevor ich es vergesse. Wann haben wir denn unseren letzten Podcast aufgenommen? Weißt du noch ungefähr, was das Thema war?
Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Tut mir leid, Tino.
Also unser letzter Podcast ging um die Tipps für die Oscars.
Hä? Haben wir da einen mal gemacht, ja?
Ja, und okay. Weißt du auch, wer dieses Jahr wieder gewonnen hat?
Den besten Oscar hat...
Highlander hat den Bild. Highlander ist wieder mal bester Film aller Zeiten geworden. Und unser Tippspiel habe wieder mal ich gewonnen.
Echt, wirklich?
Jetzt kommt die Pause, wo die Siegesmelodie von unserem Technikmann eingespielt wird. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Jahr verzichte ich drauf, dir einen Straffilm zu geben, weil, ich sag mal, du warst gestraft genug, weil du mich ein halbes Jahr nicht gehört hast.
Ja, gerade. Ja, Tino, das ist sehr, sehr nobel von dir. Vielen, vielen Dank.
So bin ich. Ja. So bin ich zu dir. Gut, ja, aber du kannst bitte weiter fortfahren. Also ich habe den auch am 25. Mai gesehen, also ja, etwa dieselbe Zeit.
Und ich weiß noch, dass ich kurz vorher habe ich überlegt, ob ich den gucke oder Mortal Kombat. Und da habe ich eine einsame Entscheidung getroffen und Mortal Kombat geguckt den Abend. Und das war ja überraschenderweise nicht so toll. Ne? Und dann,
du meinst aber den neuen Mortal Kombat?
Ja, ja, genau, der im Kino auch kam. Mm. Also der nicht im Kino kam, der dafür aber dann exklusiv hier online zu sehen.
Genau, war. Genau. Direkt ins Home Cinema.
Ja, und naja, gut, ne? Da habe ich mich dann wirklich geärgert, ein paar Tage später. Weil ich habe ja da teuer Geld bezahlt für den Mortal Kombat-Film. Ne? Und Mitchells vs. The Machines gab es ja kostenlos neu auf Netflix.
Netflix, genau. Ist eine Netflix-Produktion.
Ja, und
jetzt kommt mal wieder gefährliches Halbwissen. Wer hat den denn produziert? Weil der sieht ein bisschen so aus wie der Spider-Man-Film.
Ja, genau.
Into the Spider-Verse. Das ist dasselbe Produktionsteam, oder?
Genau, Phil Lord und Chris Miller auch, die haben ja auch bei Lego Movie Regie geführt.
Ja.
Und bei Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, na, also ich weiß auch nicht irgendwie, wie die das machen, aber die hauen ja einen Bombenfilm nach dem anderen
aus. Ja, auf jeden Fall.
Also das war schwer, da keine 5 Sterne zu vergeben, ja, falls ihr den noch nicht kennt. Ja, super gemacht, einfach nur.
Erzähl doch noch ein bisschen was über den Film.
Naja, vielleicht. Da geht's halt darum, da ist so ein, junges Mädchen, die möchte halt gerne so Filme machen, ne? Filme drehen. Und naja, die fährt dann irgendwann los mit ihren Eltern. Die wollen sie noch auf ihrer letzten, sozusagen letzte gemeinsame Sache, was sie machen wollen, machen die eine Fahrt zusammen eben nach Los Angeles. Ja, und wer hätte es gedacht, aber dann wird die Welt überfallen. Und zwar von der Roboter-Apokalypse. Und dann, geht's los, ne? Und die sind die einzigen, die sich noch irgendwie halbwegs retten konnten. Und jetzt müssen sie natürlich alle anderen Menschen retten, ne? Genau. Ja.
Richtig.
Und da kann man eigentlich, so generell sagen, ne? Super animiert, super witzig, witzige Szenen, aber auch rührend, ne? Und,
genau, ein bisschen tiefgründiger, hat ja, tiefgründig. Popkulturelle Referenzen mit drin und sowas.
Ja, also der Film macht einfach nur Spaß zu gucken.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, das kostenlos auf Netflix, da machst du sowieso nichts falsch.
Nee, da machst du eh nichts verkehrt. Ja. Und würde ich sagen, ist der, ja, wieder der Mai-Film des Jahres, ne? In einer Reihe mit Godzilla.
Ja, naja, gut. Also waren denn im Mai die Kinos noch zu? Ja, ne, oder?
Ich glaube ja, ja.
Ich glaube auch, ja. Weil dann gab es nämlich keinen Mai-Film in dem Sinne. Stimmt, die kamen ja alle erst später. Godzilla und sowas kam ja erst August oder so ins Kino. Mhm. Ich habe da irgendwie so Überblick ein bisschen verloren, wann jetzt genau das mit den Kinos wieder losging. Aber das kam eine ganze Zeit später und dann kam ja alles gerafft.
Hm. Genau. Nee, ich meine also, den Original Godzilla, der kam ja im Mai 2000, was weiß ich, glaube ich, 16, 17.
Ja, genau. Auch, aber theoretisch wäre ja der jetzige Godzilla auch wieder in der Zeit gekommen, weil es ja eben diese Blockbuster-Zeit ist. Hm. Aber der kam ja eben später. Genau.
Genau. Was sind noch so für Mai-Filme des Jahres, ne? Alien Covenant und natürlich Meisterdetektiv Pikachu, ne? You name it, Tino. Ja. Ne? Genau. Also auf jeden Fall ein super Film. Tino, was hast du noch so?
Wie gesagt, also ich will halt gar nicht so die großen Dinger so aufzählen, die eh jeder kennt oder jeder schon mal gesehen hat. Aber worüber ich mich richtig gefreut habe, ist, dass ich endlich mal den Hobbit sehen konnte. Also die Ich weiß nicht, ob das die Erstverfilmung ist, aber so auf jeden Fall die erste Animationsverfilmung gewesen von 1977. Und zwar ist das in einer Reihe damals produziert worden mit, also wie gesagt, der Hobbit als erstes, 77, dann kam 78 der Herr der Ringe-Teil, der die Gefährten und die zwei Türme so ein bisschen ineinander verschmelzen lässt, also in einen kleinen Film. Und dann kam nochmal 2 Jahre später, 1980, kam dann die Rückkehr des Königs. Und ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht so bekannt. Dass es halt aus den 70ern bzw. Anfang der 80er Animationsfilme gibt.
Ah ja, von, das wollte ich gerade fragen. Mhm.
Herr der Ringe. Also der einzige, der so ein bisschen in Deutschland herausgekommen ist, war der erste Herr der Ringe, der von 1978. Der hat auch so komische Scherenschnitte mit drin, wenn es in die Schattenwelt geht, gegen die Nazgul und so und die Ringreiter. Und hat halt so ein paar Effekte, die für Kinder vielleicht ein bisschen verstörender sein könnten. Aber es gab eben im Jahr davor eben diesen Hobbit und den gab es in Deutschland nicht. Und den gibt es auch gar nicht deutsch synchronisiert. Da gibt es halt DVDs, die man auf Amazon dann halt kaufen kann für ein ordentliches Sümmchen. Oder man hat halt Glück und kann den online irgendwo mal ausleihen bei Amazon oder so.
Aber für die knappe Stunde Gemütlichkeit, da spielt Geld keine Rolle, Tino, stimmt's? Du hast das zugeschlagen?
Das sowieso nicht, na klar. Also wie gesagt, ich habe mir den ausgeliehen eben online, weil ich den unbedingt mal sehen wollte. Und ich halt, wie gesagt, nicht mal wusste, dass es diesen Hobbit überhaupt gibt. Ich kannte halt, wie gesagt, nur den 78er Herr der Ringe, weil es den auch in Deutschland eben auf VHS gab. Weil der nochmal so rausgekommen ist zu der Zeit, wo dann auch Die Gefährten im Kino lief, also Anfang der 2000er. Und ich hatte das immer so im Hinterkopf hatte und der mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Und habe ich gedacht, ich suche mal danach, ob es da vielleicht eine Fortsetzung gibt und bin aber eher auf die Vorgeschichte eben gestoßen. Und habe mir den mal angeguckt. Und was mir direkt aufgefallen ist, wo ich den gesehen habe, ist der Zeichenstil, weil der kam mir sehr, sehr bekannt vor. Und ich wusste aber nicht, wo ich das zuordnen sollte. Dann habe ich mich ein bisschen dahinter geklemmt und habe so ein bisschen recherchiert, wo das herkommt. Und habe dann rausgefunden, dass das vom Studio Topcraft war. Müsste aus Japan sein.
Na, die kennt ja jeder.
Genau. Und aus denen ist, später dann das Studio Ghibli entstanden.
Ah. Aha.
Genau, also Prinzessin Mononoke, Chihiro und alles, was so dazugehört.
Ja, und wie sieht's aus? Und das sieht wirklich so japanisch-mäßig aus, ja?
Ja, genau. Das hat genau diesen Zeichenstil. Und jetzt, daher, wo mir der Stil her bekannt vorkam, ist, das ist dieselbe Zeichentruppe wie das letzte Einhorn. Der Film, der jedes Jahr in Deutschland auch zu Weihnachten auf RTL 2 läuft. sogar einige Figuren sehen ziemlich gleich aus. Also Gandalf sieht aus, als ob das 1:1 ein Zauberer aus dem letzten Einhorn ist. Mhm. Und auch diese dicken Nasen und sowas. Also man erkennt den Zeichenstil. Und wenn man es weiß, sieht man es halt direkt.
Und das letzte Einhorn ist ja auch so ein bisschen gruselig, ne? Ist das dann nicht auch eher für Erwachsene?
Ja, genau. Wenn es dann auch am Ende so in dieses Schloss geht und so. Das hat schon so ein gewissen gruseligen Faktor, zumindest für Kinder. Und aber wie gesagt, also ich finde den sehr, sehr schön gemacht. Ist ein bisschen schade, dass es eben keine deutsche Synchronisation davon gibt. Aber wer Englisch kann, das ist jetzt auch kein schwieriges Englisch. Mit Untertiteln erst recht nicht. Und den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also wie gesagt, also der Hobbit 77, dann den 78er Herr der Ringe, den kriegt man eigentlich relativ gut. Also der ist auch relativ bekannt. Der hat aber wiederum einen anderen Zeichenstil. Also der ist zwar in einer Riege produziert worden, aber mit einem ganz anderen Stil. Und dann kam wieder die Rückkehr des Königs. Da ist man wieder auf diesen alten Zeichenstil vom Hobbit zurückgegangen. Und das erzählt dann quasi den letzten Teil dann davon. Aber die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man Interesse am Herr der Ringe hat und eben vielleicht mal was abseits davon sehen möchte.
Also mich würden jetzt zwei Sachen interessieren. Und zwar erstens, Tino, wie ist denn das? Diese Figuren, ne? Orks und so und hier Balrog und so, sehen die sich ähnlich und Gollum oder im Vergleich zum...
Ja, Gollum sieht ganz, ganz komisch aus. Also der sieht also nicht wie die späteren Figuren bei Peter Jackson. Also der sieht ganz anders aus. Und die Orks sehen halt eher so aus wie graue Schweine. Mhm. Also so warzig und also viel tierähnlicher als diese gruseligere Variante beim Peter Jackson.
Ja, also wahrscheinlich also wie...
Es ist für Kinder schon eher guckbar.
Das ist also wie, wenn jetzt jemand Neues auf dein Twitter-Profil kommt.
Ja, so in etwa.
Nein, Quatsch. Nein. Und dann, genau, die zweite Frage ist noch... wie ist denn das jetzt mit der literarischen Vorlage? Oder ist das eher auch so doch wie der andere Film? Oder ist da ein bisschen mehr erzählt?
Naja, gut, also beim Hobbit ist es natürlich näher an der literarischen Vorlage, weil das ist ja einfach nur ein 300-Seiten-Buch. Also der Hobbit ist ja wirklich ein kurzes Kinderbuch, der ja wirklich auch schnell verfilmt ist. Man hat halt nur bei Peter Jackson dann das Problem, dass man das halt ziemlich arg auseinandergezogen hat. Also da ist der viel, viel näher an der Vorlage dran, hier der Film. Bei den Verfilmungen, die danach kamen, also zu Herr der Ringe, war es dann eher so, dass, wie gesagt, der erste und zweite Teil, Gefährten und zwei Türme, wurden eben zusammengefasst in einen Zeichentrickfilm. Die sind direkt aneinander geschnitten, wo dann auch ein bisschen was weggelassen wurde, weil es halt dann doch schon ja, knackig gemacht wurde. Und dann gibt es halt, wie gesagt, so eine, also wie eine Lücke in der Handlung und dann kommt der dritte Teil. Also die hängen nicht zusammen, aber wenn man die Geschichte an sich kennt, ist das jetzt kein Verlust oder so. Also man kann es ja trotzdem noch verstehen.
Ja.
Genau. Aber wie gesagt, guckt es euch auf jeden Fall mal an, wer da ein Interesse für hat. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal zu sehen.
Hast du die Bücher?
Ja. Ich habe mir da mal so Sonderausgaben geholt, also so ältere Versionen, dass ich... Ich lese tatsächlich nicht oft, aber wenn, dann möchte ich dann doch eher ein richtiges Buch in der Hand haben. Also, das kann alles so modern sein, wie es will, aber mit E-Books und sowas werde ich dann auch nicht so warm.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde ja auch, also eine meiner Lieblingsstellen bei Der Herr der Ringe ist ja die von dem Fuchs, Tino. Weiß nicht, ob du das gerechnet hast.
Nee,
das ist, jetzt nicht. Das ist ganz, ganz am Anfang. Der kommt auch nie wieder vor. Die laufen halt die drei Hobbits durch den Wald und da steht halt dann da. Komisch, dachte der Fuchs. Sowas habe ich ja noch nie gesehen, dass da so Hobbits lang wandert. Und dann steht er da. Ja, und diese Frage wurde ihm auch nie beantwortet. Witzig. Naja, okay. So, was habe ich jetzt noch hier? Palm Springs. Palm Springs, das ist so ein modernes und täglich grüßt das Murmeltier.
Aber eins der besseren Variante. Weil in den letzten Jahren sind irgendwie öfters so Filme rausgekommen, die so eine Zeitsprung oder so eine Zeitschleifen-Geschichte drin haben. Und das ist aber einer der besseren.
Auf jeden Fall. Das ist ja hier... so Happy Death Day und so, ne? Das sind jetzt so Filme.
Der ging aber noch. Also Happy Death Day kann man, wenn man sowas mag, schon Spaß mit haben. Aber da gab es ganz viele andere, die dann eben, wo es eine Katastrophe war.
Ja. Genau.
Aber bei Andy Sandberg kann man nicht so viel falsch machen.
Genau, der ist ja relativ bekannt von Saturday Night Live, ne?
Oder? Ja, ich glaube, die Deutschen kennen den eher von Brooklyn Nine-Nine.
Ach ja, richtig.
Das ist eine Serie, die auf Netflix läuft.
Ja, der ist ja eben nicht nur, ne, der ist ja nicht nur Schauspieler, der ist auch Produzent. Was hat er produziert hier? Eben diesen Film Palm Springs und dann nochmal Popstar zum Beispiel.
Never Stop, Never Stopping. Das ist Popstars, also der deutsche Untertitel.
Ah, okay, alles klar. Ah ja, ist gut, dass du sagst, da kommen wir ja nachher nochmal drauf
zu sprechen. Ja, genau. Genau, genau.
genau. Und zwar. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? Achso, genau. Andy Samberg spielt da mit. Und das ist natürlich clever gemacht von dem Film, weil erstmal merkt man das gar nicht, ne? So die ersten 5 Minuten. Aber dann kommt es eben raus, ne? Zeitschleife. Also wir machen jetzt auch keine Spoiler, keine großen. Nee. Und das ist dann aber auch clever gemacht, weil das jetzt eben so viele Filme gab. Da braucht der Film das auch nicht groß zu erklären, ne? Nee. Sondern da können die sich dann eben ein bisschen weiter, die Spannung ein bisschen weiter. Die Handlung ein bisschen weiter ausbauen. Ne? So gesehen. Und ja, ne, da ist halt in eine Zeitschleife geraten. Aus Versehen kommt noch die Sarah mit da rein. Das ist Christine Milotti. Die kennt man ja von hier, der Sitcom, oder?
Ich weiß nicht.
Met Your Mother.
Ich hatte die jetzt. Stimmt. Ja, genau. Die Mutter.
Genau, oder Fargo, 2. Staffel, wenn das jemandem was sagt. Genau, die zwei sind dann auf jeden Fall gefangen, aber nicht nur alleine, sondern, wir wollen nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist es witzig, aber auch tiefsinnig. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach so eine profane Slapstick-Komödie, obwohl man gut zu lachen hat. Ein bisschen sinniert so ein bisschen über das Leben, kann man so sagen, wenn man so will. Ne? Aber ist jetzt natürlich nicht tief ernst, ne? Sondern eher so, naja, guter Mittelweg. Ne?
Manchmal ja, wer, Drama. Wer ihn eigentlich kennt, also der kann sich ungefähr denken, auf was er sich da einlässt. Also die Filme, die er macht, oder die auch die Serien, die sind eigentlich so einen Grundton. Also die haben immer einen gewissen, einen ernsten Charakter mit dabei, aber jetzt nie so, dass es jetzt betrübt ist oder so. Also das ist immer sehr, 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 sehr witzig gemacht alles. Und immer mit einem leichten Augenzwinkern.
Okay, ja, das war Palm Springs. Tino, was hast du noch?
Ich habe noch gesehen zum ersten Mal jetzt Charlie und die Schokoladenfabrik, also von 71 den, mit wie heißt der, Gene Wilder, der bekannt ist von dem Meme eigentlich, also ja. Tatsächlich bin ich auf den Film eher durch das Meme gekommen und weil der Film dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Dementsprechend auch eine komplette Restauration bekommen hat, also auf 4K rausgekommen ist. Die haben die ganzen Tonalitäten alle nochmal überarbeitet. Und dementsprechend habe ich gedacht, naja gut, also wann ist denn ein besserer Zeitpunkt als jetzt, den sich endlich mal anzugucken und vielleicht mal so einen Vergleich zu ziehen zu Charlie und die Schokoladenfabrik, der jetzt von, weiß nicht, weißt du, wann der rauskam? 2005? Nee, früher. Mhm. 2005, ungefähr, oder?
Ja. Ja, kann sein. Ich gucke nochmal schnell. Tino, wenn du
2004, erzählst. 2005, so ungefähr. Also auf jeden Fall, die Geschichte ist gleich. Also Charlie, ein Junge, der relativ arm aufwächst oder sehr, sehr arm aufwächst, bekommt eigentlich nur einmal im Jahr eine Tafel Schokolade. Und ein bisschen hin und her. Irgendwann findet er eben so ein goldenes Ticket drin, was von eben diesem Willy Wonka aus dieser Schokoladenfabrik da reingemacht wurde. Also der hat fünf von diesen Tickets eben weltweit verteilt.
Das ist eigentlich wie die Lebensgeschichte von unserem Technikmann, nur ohne das goldene Ticket. nein, Quatsch.
Du weißt ganz genau, dass das jetzt rausgeschnitten wird. genau, also der verteilt eben diese fünf Tickets in seinen Schokoladen. Und wer die eben irgendwo findet, der wird eben eingeladen in diese Fabrik und darf sich da mal die Fabrik von innen angucken. Und zu dem Zeitpunkt, wo die dann eben alle da eintreffen, stellt sich halt raus, das sind halt alles unterschiedliche Charaktere. Also wie gesagt, Charlie, der arme Junge, der aber sehr aufgeweckt ist, sehr, sehr lebensbejahend, freundlich. Und die anderen vier Kinder halt immer mit einem gewissen Makel, der halt immer irgendwo sauer aufstößt. Also entweder gierig oder verfressen oder egoistisch oder irgendwas anderes. Und es wirkt halt dann nach und nach immer schon so, dass das immer so ausgemacht ist von diesem Willy Wonka eben, um denen jeweils Lektionen zu erteilen. Ja. Wie gesagt, beide Filme an sich, also der alte und der neuere dann in der Handlung komplett gleich, also ist eins zu eins dieselbe Geschichte übernommen. Aber natürlich ist es halt so, wenn man vielleicht jetzt aufgewachsen ist mit dem neueren, mit dem Tim Burton-Film, dann erkennt man nicht direkt, dass der sehr überdreht ist. Also den hat man vielleicht gesehen oder als Kind gesehen und denkt sich, ja, das ist ja eine schöne Geschichte und das ist alles ganz cool gemacht und witzig und natürlich Johnny Depp passt da auch super in die Rolle rein. Aber wenn man so den direkten Vergleich sieht und sieht, wie der Film halt früher war oder das Original, dann erkennt man schon, dass es halt gewisse Abzüge gibt. Also wenn man das Original halt im Nachhinein erst sieht, sieht man eigentlich, was an dem Film auch besser gemacht werden kann. Also das Original ist halt einfach nicht so überdreht, nicht so extrem überdreht, obwohl es sehr witzig ist und halt unrealistisch natürlich, weil die Geschichte ist ja wie gesagt gleich, aber es wirkt eben nicht gekünstelt. Der Hauptdarsteller ist auch wieder over the top, aber eben nicht so over the top, wie es Johnny Depp ist. Also man nimmt ihm schon immer noch alles ab. Wenn man immer den direkten Vergleich sieht, ist es dann so, dass der Tim Burton-Film dann eben sehr, ja, künstlich sehr viel zu überzogen wirkt und auch schlechter altert. Also wenn man sich den jetzt, wie gesagt, so 15, 16 Jahre danach nochmal anguckt, dann stößt einem das schon eher auf. Und vieles sieht eben nicht mehr so gut aus wegen den ganzen Spezialeffekten, dem CGI und sowas, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, dass Filme, die sehr auf so computeranimierte Sachen stehen oder auf denen beruhen, dass die halt sehr, sehr schlecht altern. Das hat der alte Teil eben gar nicht. Also der hat irgendwie damals ein Budget von, glaube ich, 3 Millionen gehabt, was auch zur damaligen Zeit schon nicht so viel war. Die mussten sich also auch schon mit vielen Sachen aushelfen, mussten sich viele Spezialeffekte selber eben irgendwie zusammenbasteln. Haben das damals auch in Deutschland gedreht, also das ist auch in München gedreht worden, weil das halt auch wesentlich günstiger war, als das direkt in Hollywood zu machen. Da sieht man einfach, dass da ein bisschen mehr Herz reingelegt wurde. Also Tim Burton hat natürlich immer seine eigenen Ideen und seine eigenen Sachen, aber man merkt schon, dass bei dem Originalen doch ein bisschen mehr Herzblut drin steckt. Und das finde ich dann schon schöner.
Ich finde auch, Tim Burton macht auch wirklich so Originalfilme, die er selber macht, die sind auch wirklich viel besser als die Remakes, die er macht. Also er macht auch viele Remakes und die sind dann immer so, naja, hätte ein bisschen besser irgendwie sein können, hat man so meistens das Gefühl.
Ja.
Das hatten wir ja auch schon mal in der Filmverschwörung der Woche, die ist jetzt aber, ja, deaktiviert die Folge, ist auch nicht so wichtig. Jetzt nochmal das in Kürze. Da ging es ja auch darum, beim Film von Tim Burton, da habe ich mich immer ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, oh, was ist denn mit den Kindern passiert, ne? Und am Ende natürlich hier Disney Happy Ending, ne, sind sie alle wiedergekommen. Ja. Ne? Aber im Originalfilm von 1971, da ist das gar nicht so. Ne? Nee. Da gibt's ja auch wirklich so filmverschwörungsmäßig so, die sagen, jetzt mal Spoiler, ne, vielleicht mal lieber weghören, den sie interessiert, ne? Die sagen, ja, der hier, ne, Willy Wonka, ist das der, ne, Willy Wonka? Ne?
Yeah.
Das ist hier ein eiskalter Serienmörder, so ungefähr, ne, die das da sagen. Ne? Der schreckt vor nichts zurück.
Ja. Ja, so, genau. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, also wenn man den noch nie gesehen hat, dann auf jeden Fall jetzt. Also die restaurierte Version, das hat sich alles mehr als gelohnt. Also da ist viel Herzblut reingeflossen in die Sache, das Ganze auf 4K hochzuziehen, Ton zu überarbeiten und das eben jetzt in einer sehr, sehr schönen Version nochmal rausgebracht zu haben. Und passend dazu haben die Dreharbeiten begonnen zur Vorgeschichte. Der Film, der nämlich nur Wonka heißt. Mhm. Da habe ich dir ja sogar nur ein Bild geschickt, wo die Dreharbeiten begonnen haben. Jetzt weiß ich nicht, ob der Film 2022 schon rauskommt oder eher ein Jahr später erst. Aber auch mit Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Der Mann, der aktuell alles spielt.
Ah ja, der passt ja ganz gut, ne?
Ja, der passt da super rein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eben nicht diesen übertreten Wonka spielt, sondern dass irgendwie eine gewisse Ernsthaftigkeit drin hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nicht so in die Comedy-Geschichte abrutscht, sondern vielleicht viel, viel ernstere Töne einschlägt.
Ja,
würde ich mir eigentlich sogar wünschen.
Mhm.
Weil wenn man sich das anguckt, was Tim Burton so erzählt, da ist ja am Ende vom Film, wird ja viel Vorgeschichte erklärt und diese Beziehung zu seinem Vater und sowas. Das ist schon sehr, sehr albern. Also das ist schon furchtbar. Das hätte er weglassen können, das hätte wahrscheinlich besser funktioniert.
Ja, aber witzig ist es.
Ja, naja. Auf jeden Fall.
Okay,
gut, was hast du noch gesehen?
Ja, apropos viel Herzblut. Das ist auch was, das ist eigentlich nicht ein Film, das sind mehrere Filme, so Kurzfilme. Da habe ich schon vor ein paar Jahren davon gehört, weil ich das so ein bisschen, faszinierend fand. Du kennst ja Neil Blomkamp, ne? Unter anderem hier District 9, ne? Chappie,
genau,
was noch, genau. Elysium. Und der hat ja dann irgendwann gesagt, nö, ich habe gar keinen Bock mehr. Ich will jetzt keine Langfilme mehr machen, ich mache jetzt nur noch Kurzfilme. Und zwar hat er ein eigenes Studio gegründet. Und hat die dann auch selbst vertrieben. Da hat sich aber keiner so richtig gefunden, weil das sind halt eben Kurzfilme, ne? 20 Minuten. So. Die konnte man dort kaufen auf der Homepage für $20. Ich habe immer überlegt, ja, machst du es nicht. Aber da gibt es dann auch diese Ländercodes. Ne? Da musst du dann umstellen, das ganze System, um das dann zu gucken.
20 pro Film oder 20 gesamt?
Minuten, meinst du?
Nee, du hast gesagt, kostet 20... Dollar.
Nee, also Euro. die gesamte Sammlung.
Genau. Ach so, ja, na gut, das, ja. Dann ist ja eigentlich okay.
Ja, eigentlich, ne? Aber ich habe mich dann irgendwie nicht immer so durchgerungen. Und jetzt ist aber auf Netflix.
Das hat auch ein Glück.
Das hat auch einen Namen. Und zwar
heißt Tiger King 2.
Tiger King 2, ja, müssen wir mal erwähnen. Ne? Ich habe leider noch nicht geguckt, du?
Ich auch nicht, nee, ich heb mir das noch ein bisschen auf.
Ja, wir wollen erstmal. Wir warten noch, ne? Neuer Lockdown, neue Tiger King Staffel.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte es mir eigentlich für Weihnachten aufheben. Für Festbücher wird es da nicht mehr.
Nee, also noch besser kann es ja dann nicht werden. genau, Oats Studios heißt das. Also wie das Weizen, ne? Auf Englisch OATS. Ne? Okay. Studios gibt es auf Netflix zu finden. Und da sind halt alle, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, naja, so 10, 15 Filme, ne? Kurzfilme, zwischen 2 Minuten und 20. Und da sind halt echt ein paar Leckerbissen dabei. Also ich kann empfehlen, Rucker heißt ein Film, da geht es auch um so eine Alien-Invasion.
Sind das Realfilme?
Ja, das sind Realfilme, genau. Okay. Dann gibt es noch, was gibt's hier noch? Zygote heißt der eine, oder Zygote, da geht es um so ein Wesen, ja, das verleibt sich immer mehr Menschen ein, irgendwo in der Antarktis, ne, und jagt dann halt durch irgendeine Forschungsstation. Eigentlich schon 1000 Mal gehört, ne, aber so interpretiert ist halt super spannend. Oder auch hier, also hier gibt's die Ideen, ne? Gibt's einen Film, der heißt Firebase. Da geht's um einen einsamen US-Soldaten im Vietnamkrieg, der gegen den sogenannten Flussgott irgendwie kämpfen muss. Der hat in einem Bombensturm seine Familie verloren und dadurch, dass er so viel Zorn und Rache in sich hat, ist er halt der übelste übernatürliche Mensch geworden, der alles um sich rum bewegen kann und sowas hin und her. Ja, und das ist, auf der einen Seite sind das sehr coole Kurzfilme, aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, wenn man sich die anguckt, denkt man sich so, oh nee, ey, den hätte ich jetzt gern mal gesehen in 2 Stunden Länge oder noch länger. Wer weiß, was daraus noch geworden wäre. Genau, ist auf jeden Fall interessant. Tolle Filme, tolle Kurzfilme.
Okay.
Aber natürlich nicht alle, ne, ist auch klar. Also da sind auch ein paar dabei, die sind Grütze, ne.
Aber deswegen sind es ja auch Kurzfilme, da kann man auch nicht allzu viel Zeit mit verlieren.
Nee, eben, genau. Und man muss auch wirklich dran denken, das ist alles selbst produziert im eigenen Studio. Ne? Und ja, kann man sich mal angucken. Ja, okay, da sind wir ja doch schon, da haben wir doch schon wieder fast eine knappe Stunde voll, aber noch nicht ganz.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss ja auch noch ein bisschen was erzählen.
Ja, Tino, bitte.
Ich muss erstmal meinen dritten Film vorstellen. Und zwar ist das...
Du hast zuerst... Moment. Ja. Jetzt bin ich aber baff. Na dann bitte.
Ich hätte nämlich noch eine Perle, die wirklich ein bisschen untergegangen ist. Und das ist Memoir of a Murderer. Ein koreanischer Film aus 2017 müsste der sein. Genau.
Der sagt mir was. Mhm.
Bei uns kam erst 2021 raus.
Aber das ist nicht Memories of a Murder, oder doch?
Nee, das ist ein anderer. Es gibt Memories of a Murder und es gibt Memoir of a Murderer. Und es gibt auch sogar nochmal Confessions of a Murderer, aber das ist wieder was anderes. Aber das ist tatsächlich vom selben Produzenten, aber da schweifen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen ab. So nach Parasite ist ja ein großer Schwall an asiatischen Filmen einfach nochmal rübergekommen. Die haben einfach nochmal vieles genommen, was halt da gut funktioniert hat und haben es für den europäischen Markt nochmal so ein bisschen synchronisiert eben und dann eben hier rausgebracht. Was kann ich noch dazu sagen? Also der Autor von Oldboy, das ist vielleicht noch interessant. Und grob zusammengefasst, es geht um einen alten Mann, einen ehemaligen Serienkiller, der in jungen Jahren schon seinen Vater umgebracht hat und dann eben dementsprechend dann so ein bisschen Blut geleckt hat und jetzt später dann andere Leute umgebracht hat, aber so in, ich habe mir aufgeschrieben, in Dexter-Manier, in Anführungsstrichen, also wie die Serie Dexter. Also er hat quasi nur Menschen umgebracht, die in seinen Augen würdig waren zu sterben oder die sterben sollten. Das heißt, die irgendwo nicht verurteilt wurden, obwohl sie eine Straftat begangen haben oder sowas.
Und da muss ich direkt wieder an J.R.R. Tolkien denken und das, was Gandalf gesagt hat, Tino, du nicht auch?
Was?
Na, der hat auch gesagt, also Gandalf hat das gesagt, viele, die leben, verdienen den Tod und ja. viele, die sterben, verdienen das Leben.
Ja, so ist es. Und das hat sich nämlich auch der alte Mann in dem Film gedacht. Und ist der eben in seiner Jugend losgezogen und hat eben selber die Leute umgebracht. Ist jetzt aber nun, wie gesagt, alt, hat Alzheimer und hat sowieso schon ein bisschen mit sich selber zu kämpfen. Und hat irgendwann einen Autounfall. Und erkennt da so ein paar Sachen, so Dellen, dann ist da Blut überall. Und das findet er schon ein bisschen komisch. Und der Typ, den man da hinten draufgefahren ist, den er sowieso schon ein bisschen verdächtigt hat, ist dann auch der neue Freund der Tochter. Und er ist dann drauf und dran und versucht da eben ein bisschen so hinter denen zu steigen und bekommt eben raus oder hat so das Gefühl, dass dieser Typ halt auch ein Mörder ist. Und da geht es eben die ganze Zeit hin und her, was ist Wirklichkeit, denkt er sich das nur aus, ist das nur in seinem Kopf wegen der Krankheit, was stimmt da nicht, was ist eigentlich seine Geschichte, die wird wieder aufgerollt, was ist damals wirklich passiert, ist das nur in seinem Kopf so und sowas. Und da ist, gibt es gibt's halt viel hin und her, viel ist das wirklich so, ist es so, viel Interpretationsraum und dazu aber natürlich extrem viel Spannung. Es ist sehr brutal, was bei den meisten asiatischen Filmen in der Machart ja so ist. Und ja, also wie gesagt, es ist sehr spannend und man muss eben aufpassen. Also es geht natürlich schnell hin und her. Ich habe selber bei Letterboxd auch geschrieben, dass ich mir den gern auf jeden Fall nochmal angucken möchte, weil ich das Ende nicht 100% verstanden habe, weil es mir dann auch ein bisschen zu schnell hin und her ging und man bei sich bei vielen Sachen eben, wie gesagt, nicht so ganz einig ist, ist das jetzt wirklich, passt das jetzt, was ist jetzt wirklich passiert, wie passt das jetzt zu der ganzen Geschichte, die bis jetzt so vorgefallen ist. Und man kann eben wirklich auch nach dem Schluss immer noch die ganze Zeit miträtseln. Ne? Den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist, wie gesagt, dieses Jahr jetzt auch nach Deutschland gekommen. Das heißt, er ist auf DVD, Blu-ray und sowas erhältlich oder man streamt den sich eben. Genau. Aber bei der Recherche habe ich rausgefunden, es gibt auch noch einen Director's Cut, der nochmal 10 Minuten länger hat, also länger ist am Ende und der das Ganze aber noch ein bisschen anders aufklären soll und bei dem dann auch die Altersbeschränkung von 16 auf 18 plus wechselt. Also ich glaube, der lohnt sich dann auch nochmal, wenn man den irgendwie lieber schauen möchte.
Genau. Gibt's ja auch oft, ne, in so südkoreanischen Filmen, ne, dass dann meistens so, im Original sind die noch mal ein bisschen länger, aber dann auch so ein bisschen heftiger, ne, meistens.
Ja, das auf jeden Fall. Also da gibt's ja genügend Beispiele, die halt wirklich sehr, 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 sehr krass und sehr brutal sind.
Okay, genau. Ja.
Das wär's zu dem, was wir gesehen haben. Und natürlich, was wir dazu sagen müssen, auf unseren Letterboxd-Profilen könnt ihr natürlich die ganze Zeit reinschauen und könnt sehen, was wir da sonst noch in den letzten Monaten jetzt gesehen haben, was wir jetzt nicht nochmal direkt vorstellen wollten. Also es gibt natürlich super Filme, die wir vielleicht nochmal so kurz erwähnen können, was wir gesehen haben. Quiet Place 2 ist rausgekommen, den kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Lady Bird kann man auf jeden Fall gucken. Waves, A Hard Day. A Hard Day ist auch nochmal ein asiatischer Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, wenn man in dieser Art von Filmen gern mag oder sowas.
Ja, also Tino, ich muss sagen, du wirfst schon wieder die Perlen vor die Säue, ne? Folgen auf Letterboxd. Tino hat ein Profil.
nee, na klar. Genau, wir haben das ja sowieso verlinkt, also ich glaube, die uns zuhören hier jeden Monat, die folgen uns auch auf Letterboxd, also die gucken sich das ja sowieso bestimmt immer mal an. Damit die eben da direkt erkennen können, was lohnt sich und was lohnt sich eben nicht.
Ja, und es ist jetzt nicht so, wir sagen hier, oh, wir sind der Filmpapst, ne? Nee, also ich zum Beispiel, ich folge auch fast jedem zurück, der mir folgt, der muss halt nur was schreiben zu einem Film oder so oder den bewerten. Und da kommen ja auch viele Inspirationen, ne, wenn man sich gegenseitig vernetzt.
Eben, ne? So Filme, dafür die man vorher ja eben
nicht drauf hat.
Genau. Dafür ist es ja da.
Ja. Genau. Ne, weltweit. Ja. Wollen wir jetzt zur letzten Rubrik kommen?
Na, ich hätte noch die Variante. Also ich kann dir noch ein bisschen was erzählen, wenn ich hier meinen Lebkuchen ausgekaut habe.
Lass es dir schmecken, bitte.
Na, Da haben wir bei der letzten Folge schon so viele positive Zuschriften bekommen. Könnt ihr denn nicht die ganze Zeit essen? Das hört sich immer viel besser an. Da ist der Tonmann auch total begeistert von.
Was bitte?
Da ist ja unser Tonmann auch so begeistert von. Wenn er die ganze Zeit. Ja, wenn ich die ganze Zeit esse.
Ach so, ja eben. Naja, na klar. Hm.
Und die Nebengeräusche und er muss das alles rausfiltern.
Auch, ja, ich habe auch schon die eine oder andere Dosencola aufgemacht oder hier mein Kugelschreiber mache ich auch mal.
Ja, natürlich.
Mausklickt. Ne? Ja.
Ja, wir machen ja alles.
Alles für den Tonmann.
Ja.
Ja.
Genau, ich könnte ja noch ein bisschen was zum Rausch erzählen. Also nicht zu dem wir sonst am Wochenende
so,
haben, sondern
nee, der
zum
nicht.
Film.
Ach, der Film, okay. Hm? Ja.
Jetzt weiß ich nicht, hast du den schon gesehen? Wie viel kann ich darüber erzählen?
Aber ich hab schon davon gehört, Tino.
Genau.
Aber du wirst mir sicherlich noch mehr dafür genau. dazu erzählen.
Und zwar, genau. Und zwar haben wir ja, also ich kann dich da ja auch nicht so viel spoilern, deswegen kann ich ein bisschen was erzählen darüber. Also wir haben ja vom Verleiher des Films, das ist Weltkino, also die bringen in Deutschland viele Filme ins Kino und auch eben auf Blu-ray und DVD raus. Und zum Start der Blu-ray haben wir jetzt eben eine Presseausgabe bekommen und wir haben uns gefragt, ob wir nicht ein bisschen was darüber erzählen wollen oder was darüber schreiben möchten. Und da haben wir ja auch einen Artikel bei uns im Blog verlinkt, also wer das noch ein bisschen detaillierter haben möchte, dann der kann da gerne mal reinschauen.
Und wir haben den nicht nur im Blog verlinkt, wir haben auch einen Link im Blog.
Genau, alles haben wir da. Und der Rausch ist ja jetzt mittlerweile auch kein Geheimtipp mehr, also seitdem der den diesjährigen Auslands-Oscar gewonnen hat, ist der ja sowieso in aller Munde. Und das Duo dabei, also der Regisseur Thomas Vinterberg mit Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen ist natürlich für die meisten relativ bekannt, spätestens seit Casino Royale. Haben nun schon den zweiten Film zusammen gemacht.
Der erste war Adams Äpfel, ne? Oder?
Nee, Die Jagd.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Spielt auch, wie gesagt, Mads Mikkelsen die Hauptrolle. Da geht es ja darum, dass es einen, jetzt muss mich berichtigen, wenn es nicht ganz stimmt, einen Lehrer oder zumindest einen Erzieher, dem vorgeworfen wird, er hätte ein Kind missbraucht. Das Kind hat sich das aber nur ausgedacht. Und da geht es eben viel um die Verleumdung dann und das Dorf oder die Kleinstadt beginnt dann eben die angesprochene Jagd auf ihn. Obwohl die ganzen ganzen Sachen halt einfach noch nicht belegt sind und er ja auch unschuldig ist, wie man halt am Anfang auch schon mitbekommt. Genau. Und die beiden werden nun mittlerweile auch schon als dänisches Streamteam bezeichnet, weil die eben schon so gute Filme zusammen gemacht haben und jetzt eben der zweite sogar eben den Oscar bekommen hat. Und die Grundprämisse vom Film ist eigentlich nur die, sind vier Lehrer, das sieht man auch im Trailer, also es ist kein Spoiler, vier Lehrer, Midlife-Crisis, alle so unzufrieden mit ihrem Leben. Zum 40. Geburtstag von dem einen treffen sie sich halt in einem Restaurant, sitzen da, essen schön, trinken was. Bisschen distanziert zum Alkohol erst. Und nach ein, zwei Gläsern geht es dann aber so, dass in den Raum geworfen wird, dass es einen norwegischen Philosophen gibt, der mal eine Aussage getätigt hat. Die Menschheit leidet darunter, grundsätzlich 0,5 Promille zu wenig Alkohol im Blut zu haben. Also, dass sich das Leben quasi mit einem dauerhaften Wert von 0,5 Promille eben wesentlich leichter oder besser fahren würde.
Jetzt aber mal meine Frage, du hast wo sonst hier keine Promille?
Nö, ich habe meistens mehr.
Ah ja, genau. Ja, weil
Und die vier entschließen sich eben nun aus dieser Schnapsidee, im wahrsten Sinne des Wortes, entschließen sie sich daraus eben so ein eigenes Experiment durchzuführen, also so einen wissenschaftlichen Selbstversuch und beschließen das nun, dass sie versuchen werden, jetzt dauerhaft diese 0,5 Promille zu halten und möchten jetzt eben rausfinden, was da eben, was das eben für eine Auswirkung auf die hat. Und das geht natürlich los, alle erstmal natürlich generell besser gelaunt, bessere Beziehungen daheim zur Frau wieder, es verstehen sich mit den Kindern besser. In der Schule sind sie halt lockerer, wenn sie irgendwelche Sachen erklären müssen. Der eine ist halt Sportlehrer, da, der klappt es mit den Kindern besser beim Fußballspielen, da kann er die besser motivieren. Der Philosophielehrer kann besser was erklären und so weiter und so fort eben. Und eben wegen den ganzen Erfolgen, die sie jetzt bei diesem 0,5-Promille-Test haben, entschließen sie sich dazu, dann immer noch einen Schritt weiter zu gehen und sagen, na, wie ist es denn erst, wenn wir dann 1 Promille haben? Und so nimmt das ganze Drama dann eigentlich seinen Lauf. Und die ganze Prämisse habe ich so ein bisschen ausführlicher erklärt im Blog. Also da habe ich dann alles nochmal aufgeschrieben, was für die Hintergründe vom Film sind, was sich Thomas Vinterberg dabei gedacht hat oder was ich auch denke, was er sich dabei gedacht hat. Und das komplette Fazit dazu natürlich. Kurz gesagt, es ist ein Film, der typisch nordeuropäisch ist, also du hast nicht diese Holzhammer-Methode auf irgendwelche Sachen, die dann eben dem Zuschauer so eingetrichtert werden sollen. Du hast aber auch keine klaren Strukturen, wie jetzt, das ist nur Drama, sondern es ist auch sehr witzig, aber es ist jetzt nicht übertrieben witzig, dass es jetzt wie in einer eventuellen US-Komödie dann ein Pipi-Kaka-Humor wird, sondern du hast eben auch die Gefühle dabei oder die Aussage vom Regisseur, was er eben damit vermitteln möchte. Und genau, also du hast halt nie diesen Zeigefinger, hier, ihr macht das schlecht oder das ist nur richtig, oder sondern jeder hat eben seine eigene Interpretation in den Film hinein und kann eben positive Dinge rausnehmen und kann negative Dinge rausnehmen. Und hat aber am Ende des Tages immer auf jeden Fall etwas, was er halt mit rausnehmen kann oder was er für sich selber daneben sehen kann. Aber hat halt nie nie das Gefühl, dass ihm irgendwas aufgezeigt wurde, was halt nur gut oder nur schlecht ist. Sondern du hast immer einen gewissen Punkt, über den du auch im Nachhinein halt nochmal sprechen kannst.
Ja.
Genau.
Wunderbar, vielen Dank, Tino. Und schaut euch nochmal an den Artikel, ist sehr lesenswert auf unserer Homepage. Genau, ist ja alles verlinkt.
Genau.
Genau, ich schaue mir den Film bestimmt auch nochmal an, bald.
Ja. Ja.
Und ansonsten, ja, da kommen wir jetzt zu unserer letzten Rubrik. Und zwar ist es heute Filmtitel, die die Welt nicht braucht.
Erklärst du nochmal kurz?
Ja, das erkläre ich sehr gerne ganz kurz. Ne? Also das große Ziel bei einer Vermarktung, ne, eines Films in Deutschland ist ja, die größtmögliche Verwirrung zu stiften, ne, beim Zuschauer. Ne? Mhm. Und also Marketing-Experten in ganz Deutschland, die fragen sich eben, wie man potenzielle Kunden eben noch mehr abschrecken kann. Ne? Gibt ja Originaltitel, aber das passt ja meistens nicht so richtig. Ne? Wie mache ich den Titel schlechter, als er ist? Ne? Damit ich eben dann, ja, noch mehr Verwirrung stiften kann beim Kunden. Genau, also die Neugier ist ja auch üblich oft beim Film, die Neugier soll sinken, ne, wenn man den Filmtitel liest. Ne? Hm. Und aber auch gleichzeitig, nachdem er den Film geguckt hat, muss natürlich auch noch Rat und Planlosigkeit bestehen. Ne? Die muss noch lange anhalten. Warum heißt der Titel so?
Ja, was? Ne? Warum ist der Film ganz anders, als der Titel eigentlich sagen sollte?
Genau, ne, der Cineast, ja. Ne, der darf im besten Fall eben nicht mal das Genre richtig einschätzen können, wenn er den Titel liest, ne?
Ja.
Und er muss konfus ohne Erfüllung seiner Erwartungen zurückgelassen werden, ne? Und aber eben, also auf der ganzen Welt fragt man sich natürlich, wie kriegt man sowas hin mit einem Filmtitel, ne? Aber zum Glück stehen ja die deutschen Verleiher hier an der Speerspitze, ne? Und können eben diese Kundenbedürfnisse perfekt befriedigen, ne? So, Tino. Und jetzt habe ich mal, wir machen es so, ich lese jetzt den.
Kann ich ganz kurz noch was dazu sagen? Die besten Filmtitel sind die, die für den deutschen Markt auch englisch übersetzt wurden, aber einfach nur anders benannt. Bestes Beispiel ist der aktuelle Ghostbusters-Film. Im Original heißt er ja Ghostbusters Afterlife.
Ja.
Und wie heißt er im Deutschen?
Das weiß ich nicht.
Der heißt doch nicht Afterlife, sondern Legacy. Also okay. Einfach für Deutschland nimmt man einfach einen anderen englischen Titel.
Ja, ja.
Das sind immer die besten.
Na ja, na klar. Das ist aber, da muss ich jetzt auch an was denken. Hier gibt es ja auch den Film, den ich so mag hier, You Were Never Really Here, ne? Mit hier Joaquin Phoenix, ne?
Ja.
Der heißt ja auf Deutsch A Beautiful Day, ne? Hm. Komischerweise. Aber das ist auch so witzig, weil der Film heißt im Original You Were Never Really Here, aber Joaquin Phoenix hat noch einen anderen Film gemacht, der heißt I'm Still Here.
Ja.
Ne? Und dann gibt es ja aber auch noch einen anderen Film über Bob Dylan, der heißt I'm Not There.
Ja. Erst ist er hier und dann nicht da.
Ja, genau. Na gut, aber wir schweifen schon wieder ab. Und zwar sag ich jetzt die englischen Filmtitel und die Zuschauer und du, Tino, ihr könnt natürlich raten, wie der Film dann auf Deutsch heißt. Okay?
Sind es nur englische oder
Ich sag die englischen Originaltitel. Das sind, glaube ich, so ein paar. Ja, naja.
Sagst du noch ein bisschen was zum Film dazu? Weil manchmal sind ja die englischen Originaltitel jetzt nicht so aussagekräftig, dass man das zuordnen könnte.
Ja, naja, du musst dich so ein bisschen auf dein Gespür, auf deinen Instinkt verlassen, auf deine Intuition.
Schon verloren.
Okay, also der erste Film heißt auf Englisch Damsel. Also Damsel.
Mhm. Habe ich davon schon mal gehört? Der sagt mir jetzt nichts.
Ich weiß nicht, was würdest du vielleicht schätzen oder gar nichts?
Damsel.
Genau, Damsel.
Das sagt mir nichts.
Okay.
Von wem also ist der?
Der Tino, jetzt fragst du mich Sachen hier.
Ja, okay. Ich dachte, du hast das vorbereitet.
Naja, habe ich auch, aber so genau auch wieder nicht. Auf jeden Fall, jetzt kommt der deutsche Titel. Und zwar Damsel im Original. Und jetzt hier Smoking Gun. Strich, nicht jede Frau will gerettet werden. Aus 2018, ne? 2018, nicht 1954 oder so.
Ich wollte gerade sagen, das...
Genau, okay.
Jetzt ich dachte, der ist nach Damsel Washington benannt.
Nee, also heute sind wir on fire, ne? Also jetzt willst du es aber wissen. Jetzt kommt doch noch die Nominierung. Okay. Also wir gehen jetzt rückwärts in der Zeit. Ne? Jetzt kommt ein Film von 1994 und zwar heißt er auf Englisch, Tino, Dogs on the Side. Ne? Also Dog wie der Hund, ne? On the Side. Was würdest
Dog
du sagen?
Dog on the Side. Hunde auf der Seite. In China essen sie Hunde.
Leider nein. Der Film heißt auf Deutsch, der heißt Kaffee, Milch und Zucker.
Na fast. Fast. Was hat das jetzt mit einem Seitenhund zu tun?
Ja, also davon, na wie gesagt, ne, okay. Okay, der nächste Film, 1991, der Film heißt im englischen Original True Colors.
True Colors. Wie könnte der denn im Deutschen heißen? Bob Ross, The Joy of Painting.
Fast, Tino, Preis der Macht.
Schade, fast.
Hier auch einer meiner Lieblinge von 1989. Der Film heißt im Original The Rachel Papers.
Von 89. Erzähl es mir.
Fragezeichen, will, Ausrufezeichen, sie nicht, Fragezeichen. Also er will, sie nicht. Ja. So heißt der Film. Okay. Tough Turf.
Tough Turf. Erzähl es mir, das sind alles Titel, die ich glaube ich noch nie in meinem Leben gehört habe irgendwo. Sind das überhaupt alles Filme, die mal im Kino liefen? Oder sind das jetzt irgendwie Fernsehepisoden?
Ja. Auf jeden Fall. Also ne, der Tough Turf heißt im Deutschen Love Fighters. Wollen wir nochmal so ein paar Highlights hier rausholen? The 7% Solution.
Die 7% Lösung.
Kein Koks für Sherlock Holmes.
Ist das denn auch ein Sherlock Holmes Film oder hat das nichts mit dem zu tun?
Wahrscheinlich.
Das wäre natürlich noch viel besser, wenn das jetzt nichts mit Sherlock Holmes zu tun hat.
Ja, das könnte natürlich, da müsste man nochmal ein bisschen investigativer vorgehen. Don't go to sleep.
Nightmare on Elm Street 7.
Das Wiegenlied des Grauens.
Ja, fast, oder? Das ist so fast. Nah dran.
Ja. Nightwatch.
Nachtwache.
Die Nacht der tausend Augen.
Naja, also, das ist ja auch nah dran. Also, das ist ja jetzt...
Five Golden Dragons.
Das ist bestimmt so ein chinesischer Kung-Fu-Film, oder?
Ja, das ist das, stimmt.
Die Todeskralle des Fu Manchu.
Die Pagode zum fünften Schrecken.
Ja, also fast. Das war, glaube ich, der vierte Teil.
Mission Impossible, die Serie.
Ach, das ist doch... Ah, das wusste ich mal. Ein ausgekochtes Schlitzohr, nee.
Cobra übernehmen sie.
Siehste, das meine ich.
Way, way out.
Uff, hin und weg.
Das Mondkalb.
Was?
Das Mondkalb.
Ich hoffe, das hat aber wenigstens damit was zu tun.
Das ist auch einer meiner absoluten Favoriten. Singing in the Rain. Kennt man ja, kennst du ja, oder? Den Klassiker?
Ja. Ne? Der heißt der im Deutschen nicht auch Singing in the Rain?
Nee, der heißt Du sollst mein Glücksstern sein.
Mhm. Ja, na gut.
Okay, jetzt haben wir noch zwei. Ne? Einmal Riding High.
Auf dem Highway ist die Hölle los.
Lach und wein mit mir.
Naja.
Und jetzt noch hier Rebecca of Sunnybrook Farm.
Keine Ahnung.
Naja, wenn die jetzt schon Rebecca heißt, dann wissen wir ja, die muss anders heißen. Und zwar heißt der Film Shirley auf Welle 303. Ja, okay. Genau, das war jetzt mal so eine kleine Rubrik. Die könnt ihr auch auf der Homepage finden.
Ich habe auch mal noch ein paar mehr, paar mehr dabei, oder?
Ja, ein paar mehr sind dabei. Oder ihr könnt auch mal auf filmmassiv.de gucken. Das ist ja von dem Jonathan Ederer, die Seite, die wir vorhin schon erwähnt haben. Da gibt es auch noch, da habe ich noch mal so einen Artikel geschrieben mit anderen Filmtiteln, wenn ihr Lust habt. Genau. Ja, Dino, gibt's noch was?
Ja, wir hätten noch was. Und zwar haben wir ja sonst immer uns Hausaufgaben gegenseitig aufgegeben. Und wir haben aber gesagt, dadurch, dass es immer jetzt so lang geworden ist und so ein bisschen viel dann immer war mit den ganzen anderen Filmen, die wir noch erzählt haben, haben wir dann gesagt, wir sind uns
jetzt schon bei einer Stunde. Mhm.
Genau, wir einigen uns darauf, dass wir eigentlich nur noch einen gucken, also eine Hausaufgabe uns gegenseitig aufgeben und die besprechen wir dann eben zusammen.
Genau.
Und da hattest du mir ja die chlorreiche Aufgabe gegeben, jetzt einen Film auszusuchen.
Bitte?
Und ich war aber unschlüssig zwischen zweien. Und da würde ich sagen, ich würde die beide vorschlagen und du sagst einfach, welcher von den beiden dann geguckt wird.
Okay. Also
der erste ist Wrath of Man.
Hm. Ah, der neue Film von Guy Ritchie. Hm.
Im deutschen Cash Truck.
Ja, auch wieder dabei. Der ist immer wieder dabei. Ne?
Oder der andere ist Pick.
Tino, also jetzt machst du mich aber fertig. Das ist doch der neue Film mit Nick Cage, oder?
Ja. Also einer der neuen.
Ja, also jetzt
der weiß ich aber nicht. Der hat doch dieses Jahr mit Sicherheit schon wieder vier Stück rausgebracht, oder?
Ja, das kann schon sein. Oh, das ist aber, also, schwierig. Pick, kann man den schon kaufen?
Der müsste schon zur Verfügung stehen, ja.
Hm. Mensch, wenn ich jetzt eine Münze hätte. Warte mal, ich mach mal hier. Na, dann gucken wir jetzt Pick.
Gut. Sehr schön, dann schauen wir Pick bis zum nächsten Mal.
Ja, supi, da freue ich mich schon drauf. Und dann gebe ich dir das nächste Mal einfach Wrath of Man zurück. Das ist ja, den habe ich auch Lust zu gucken.
Ach, jetzt spoiler doch nicht schon.
Nee. Naja, das ist jetzt nur der exklusive Teil für die zahlenden Zuschauer. Da schneidet dann der Technik
stimmt, mal aus. Bei uns auf unserer Patreon-Seite.
Ja, okay.
Gut. Alles klar, dann haben wir den. Nächstes Mal dann Pick.
Okay. Ja, dann, liebe Zuhörer, macht's euch bitte gemütlich. Bis zum nächsten Mal.